Ich möchte jetzt gerne zum Abschluss, hoffentlich zum krönenden Abschluss meines Seminars kommen und euch in der Zusammenfassung noch einmal die drei Schlüssel anbieten. Der erste, das Thema heißt spirituelles Hören. Ja, bitte. Spirituell. Oh, du schreibst mit sehr viel Großzügigkeit, was den Platz betrifft. Ja. Es geht ja bei dieser Übung darum, dass ein Text uns berührt und formt und prägt. Und natürlich ist die erste Voraussetzung, dass man einen spirituellen Text hat. Aber das brauche ich, glaube ich, nicht in diesem Kreise zu erwähnen. Das erste, was im Bar, und dann kannst du vielleicht, Sadanandi, so gut sein, die Texte aufzuschreiben, nicht nur mit der Referenz. Die Texte, die wir gelesen haben, also einige, wir haben sehr viele Texte gelesen, waren SB, Srimad Bhagavatam, 3. Kanto, 9. Kapitel, Text 11. In diesem Text wird dieser Begriff geformt, Shrutekshita Pata, der Pfad durch die Ohren zu sehen, in der wörtlichen Übersetzung. Und wie das zu tun ist, das ist die zweite Referenz, 2. Kanto, 8. Kapitel, Text 4 und 5. Und im Text 4 waren, bitte schreib das auf, mit Shraddha hören, das ist der erste Punkt, 1, mit Shraddha hören, mit Vertrauen hören. Es heißt zu Deutsch gesagt, in den heiligen Texten wird gesagt, wenn du ein Mantra chantest, dann sollte das Mantra in den Geist gehen und der Geist in das Herz des Mantras. Ich sage nur so viel dazu, die sich auf diesen Ebenen mit dem Mantra beschäftigen, werden sich das merken und die anderen werden bestimmt zu dieser Praxis hinkommen. Es geht darum, dass du die Klangschwingung eben in das Herz hineinbringst, nicht? In das Zentrum des Geistes. Der zweite Punkt war Nityam, regelmäßig. Vielen herzlichen Dank. Das ist, glaube ich, Prabhupada hat gesagt, oder in den heiligen Texten geht es so weit, auch wenn du nur ein Vers am Tag liest, mach das. Wenn du nur einen halben Vers lesen kannst, mach das. Wenn du nur ein Wort von der transzendentalen Klangschwingung machen kannst, mach es. Die Hauptsache ist es regelmäßig. Nicht? Da geht es also um einen Aufbaueffekt. Prabhupada hat einmal gesagt, wenn du regelmäßig stell dir das mal vor, für 11 Jahre zur Mangalarti kommst, wird alles, was du sagst, Wahrheit sein. Gorangi, das ist doch ein Projekt. Ja. 11 Jahre regelmäßig jeden Tag am Mangalarti. Und auch ein anderer Begriff über Regelmäßigkeit. Wenn du zum Beispiel ein Kapitel am Tag chantest von der Bhagavad Gita, da gibt es ja das Werk Gita Mahatmyam, die Lobpreisung der Gita, dann werden da unglaubliche Ergebnisse besprochen. Also es geht um die Regelmäßigkeit des Aufbauen. Selbst wenn du nur eine Silbe, die Hauptsache, du bist regelmäßig in Kontakt mit der transzendentalen Klangschwingung. Natürlich ist besser ein bisschen mehr, aber es geht wirklich hier um die Regelmäßigkeit. Dann der dritte Punkt war die Eigenbemühung. Ja, das ist jetzt der dritte Punkt. Eigenbemühung. sondern die ist sonst nur am Computer, aber und in ihrem Tagesbuch eigentlich. Ich kann deine wunderbare Handschrift von hier nicht sehen. Also Eigenbemühung. Und da hatten wir jetzt verschiedene Dinge gehört. Wir hatten angefangen mit einem Text aus dem ersten Kant, also wie man zu einer gespannten Aufmerksamkeit, das heißt zu einer absoluten Ausgerichtetheit findet. Ihr erinnert euch, die Angewohnheiten, die Handlungen und dann den Geist reinigen. Du kannst da bitte sagen, Konzentration schreiben, erster Punkt Konzentration und dazu dann in Klammern Srimad Bhagavatam, erstes Kanto, drittes Kapitel, Text 43 bis 44 und dann hast du erster Kanto. Mhm. Ihr merkt, es geht mir darum, euch etwas mitzugeben. Der zweite war, dass man diese vier Vorgänge anwendet. Konzentration. A. Konzentratia. Genau, Gorangi. Du übersetzt das total gut. Ja. Wir haben hier drei verschiedene Sprachen, also deswegen ist das wie so ein Übersetzungsstudio. Du schreibst doch sonst so schnell, Sadanandi. Was ist heute mit deinen Schreibfähigkeiten? Das ist ja nur die Idee. Ne? Und dann vier Dinge. Das war Konzentration. Jetzt kommen wir zu zwei. Dazu kommen. Könnte es sein, dass sich ein gewisses Gefühl der Bühnenscheu überwältigt hat? Platzproblem. Da muss man weiter links anfangen, grundsätzlich. Ach, ihr Devotees. Konzentration, genau. Jetzt gehen wir in die zweite Phase, okay? Schreib bitte an eine schön deutliche 2 und dann Shravana hören. Manaha, reflektieren. Und Nididhyasan, kontemplieren oder meditieren. Und das vierte, da bist du. Nididhyasan. Kontemplieren oder meditieren oder umsetzen. Das ist der aktive Umgang mit diesem Wort. Weil in der Umsetzung wird es zu Prozessen kommen, die fast wie die Meditation sind in ihrer Deutlichkeit. Dann wird etwas klar werden. Das letzte ist Vandanam, beten. Das ist das vierte dann. Nochmal, grundsätzlich, wenn man zu wenig Platz hat, dann müsste man das nach links schieben. Ist halt mit dem Computer möglich. Vandanam. Macht überhaupt nichts.
Konzentration.
Yes, nein, das ist 4. Hören wäre das erste. Reflektieren das zweite. Meditieren das dritte. Und wandern am Beten das vierte. Also ich hoffe, dass ihr das nicht nur als eine Übung seht, um Sadhanandis durchaus unkonventionelle Schreibbemühungen zu studieren, sondern das ist für euch bestimmt, nicht? Gut. Nun, in den Heiligen Schriften werden immer wieder Hinweise gegeben. Dankeschön, Sadhanandi. Werden immer wieder Hinweise gegeben, wie wir zu qualifizierten Wissensaufnehmern werden, zu qualifizierten Hörern. Es gibt ein unglaublich umfangreiches Werk, das Skanda Purana, und da wird gesagt, nun werde ich die Zuhörer beschreiben. Diese Zuhörer, die über Vishnus Herrlichkeiten hören, finden sich in zwei Kategorien, der höheren und der niederen Kategorie. Diejenigen, die überragende Hörer sind, sind der Spatz, der Schwan, der Papagei, der Fisch und andere. Diejenigen, die daneben geratene Hörer sind, sind der Wolf, der Burundervogel, der Bulle, das Kamel und andere. So, ich weiß, das ist mysteriös, aber wir werden jetzt den alten Sanskrit-Text hören. Akilo pekshaya jastu krishna shastra shutro vrati sachatako yatam bodha mukte patasi chatakaha. Jemand, der alles andere ignoriert und sich lediglich voller Aufmerksamkeit darauf konzentriert, der Krishna-Schrift zu lauschen, ist wie ein Chataka-Spatz, der nur das Wasser trinken möchte, was aus der Wolke kommt. Der Chataka-Spatz ist also ein Vogel, der sich strikt weigert, irgendwelches Tümpelwasser oder Bodenwasser, was den Boden berührt hat, zu trinken. Er fliegt stattdessen mit großer Geschwindigkeit der wassertragenden Regenwolke entgegen und kann aus der Wolke das Wasser trinken. Also der erstklassige Hörer ist jemand, der wirklich weltliche Themen beiseite lässt und einfach nur nach oben fliegt zu den gottesbewussten Themen. Der ist First Class, ne? Superior. Dann wird eine andere Art, also hier geht es im Wesentlichen auf die Fixierung seines Zieles. Kennen wir das nicht auch, wenn wir die Heiligen Schriften lesen und wir sind manchmal so ein bisschen abgelenkt? Dann kommen wir einfach nicht so tief. Wenn es uns aber gelingt, wirklich unser Ziel vor Augen zu haben, Zuflucht zu suchen bei Krishna, oh, dann ist das Lesen etwas ganz anderes. Eine völlig andere Erfahrung. Manchmal lesen wir auch als Pflichtübung, oh ja, ich habe mal... ich weiß, das ist gut zu lesen und so weiter, dann kriegst du nicht so viel, wie wenn du deinen Geist richtig ausrichtest, wie der Chataka-Spatz. Finde ich sehr schön. Der zweite Zuhörer, der also auch sehr gut ist, ist der Schwan. ähnliche Zuhörer. Der Hangsa. Was ist die Eigenart eines Schwanes? Der Schwan kann die Essenz aus verschiedenen Schriften heraussammeln. Er ist wie der Schwan, also der schwanähnliche Zuhörer kann die Essenz aus verschiedenen Schriften sammeln. Er ist wie ein Schwan, der die reine Milch aus einem Gemisch von Wasser und Milch herausziehen kann. Nicht? Du kannst also Milch in Wasser schütten und der Schwan wird irgendwie durch so Sau eine, ich weiß nicht genau, wie er das macht, aber der trinkt nur die Milch, die Essenz, und lässt das Wasser zurück. So ist es sehr wichtig, wenn man die Heiligen Schriften liest. Wer ist das? Noemi? Noemi. Es ist Noemi, oder? Noemi. Noemi, du schaffst das. Fixier dich wie der schwanähnliche Zuhörer, Noemi. Einfach jetzt die Essenz nehmen. So, das ist also sehr, sehr wichtig. Wenn man Heilige Schriften liest, gibt es so viel Information, die vielleicht nicht so wichtig fürs spirituelle Leben sind und über die man sich auch oft auch streiten kann. Es gibt ja immer wieder in unserer Bewegung fällt das richtig auf, dass manchmal so Devotis sich über bestimmte Feinheiten in den Schriften so richtig streiten und vielleicht dabei die Essenz des spirituellen Lebens übersehen, weil sie an der äußeren Oberfläche sind. So, wenn du die Schriften liest oder spirituelles Leben praktizierst, nimm die Milch, lass das Wasser. Jetzt kommt der papageienhafte Zuhörer. Ist ganz anders, als man sich das vorstellt. Wenn wir Papagei hören, denken wir sofort an jemanden, der einfach nur etwas wiederholt, ohne es verwirklicht zu haben. Aber hier wird der Papagei wegen einer herausragenden Qualität gepriesen. Der papageienhafte Zuhörer spricht nur sehr wenig. Und zwar nur das, was gerade angemessen ist. So erfreut er Vyasadev, die Zuhörer, den Unterweisenden und die Zuhörerschaft. Also, wenn du dich im heiligen Schriftstudium beschäftigst, solltest du nicht so viel weltliches Zeug reden. Was wir machen, wenn wir unsere Retreats machen, unsere, wie nennt man Retreats in gutem Deutsch, unsere Seminare, in der Besinnung halten. Nicht? Dann haben wir einen Tag, wo wir tatsächlich unsere Seminargäste bitten, zu schweigen. Den ganzen Tag sagt man nichts. Außer bei den Mantra-Retreats, den Hare Krishna-Mantra. Und die Devotis, die das mal machen, den Tag über nur spirituelle Klangschwingung an ihr Ohr zu lassen, die merken wirklich, wie sie einen unglaublichen Lift im Bewusstsein erfahren. Wenn du wirklich einen Tag dir vornimmst, nur spirituelle Dinge, nur spirituelle Klangschwingung zu haben, Gorangi, du wirst eine ganz andere Person sein. Wir sind so viel materielle Klangschwingung gewohnt und wir vibrieren auch so viel materielle Klangschwingung. Nicht? Nicht nur aus dem Mund, überall aus anderen Öffnungen kommt es auch herausvibriert. Ne? Wir sind so ständig in diesem Umfeld der materiellen Klangschwingung sind deswegen ganz, wir schwingen materiell. Wenn du aber nur eben spirituelle Klangschwingung einen Tag machst, Ananda Chaitanya, das wäre auch mal was für dich. Es ist zuerst eine gewisse Herausforderung, aber dann fühlt man sich wohl dabei. Dann finden Shifts, wie sagt man das, Veränderungen im Bewusstsein statt, die erstaunlich sind. So, der Papagei spricht angeblich nur ganz wenig und auch nur das, was angemessen ist. Und deswegen ist es gut, ist ein gutes Beispiel. Ich muss sagen, Ich verstehe das nicht so ganz, weil die Papageien, die ich kenne, also wenn wir in Vrindavan sind, die sind also unglaublich geschwätzig und gesprächig. Aber anscheinend gibt es jetzt Papageien, die sind es nicht. Ja. Aber das, was ich jetzt zum Schluss gesagt habe, ist vielleicht, trifft auf den letzten zu. Der ideale, begierige Zuhörer, er ist wie ein Fisch in einem Ozean aus Milch, der nicht einmal einen Augenblick irgendetwas sagt, weil er darin beschäftigt ist, den Nektar zu kosten. Versteht ihr? Sei wie der Fisch, wenn du die Schriften studierst. Schwimme in einem Ozean des Nektars und sage nichts, weil du damit beschäftigt bist, den Nektar zu kosten. Hare Krishna. Das ist irgendwie... Das sind die fünf Arten der Zuhörer. Ihr merkt, es sind eigentlich alles Beispiele von Konzentration, um die es geht. Wollt ihr auch die Zuhörer von den Schriften hören, die also minderwertig sind? Wollt ihr? Jetzt schnallt euch an, weil es mag euch betreffen. Ein Narr, der harte, unüberlegte Kommentare abgibt und somit den erfahrenen Zuhörern Schwierigkeiten bereitet, ist wie ein Wolf. Genauso wie der Wolf im Wald nichts anderes im Sinn hat, als die Rehe und Hirsche zu stören, die der Schönheit des Flötenliedes zu hören. Ist nicht so, stellt euch mal vor, jetzt würde jemand in unsere Gemeinschaft reinkommen und würde rohe, unüberlegte Kommentare abgeben. Ach, du sitzt ja da auf dem Boden, warum sitzt du denn nicht auf dem Sofa? Nicht? Ach, könnt ihr nicht mal hier die Bildzeitung vorlesen? Nicht? Dann wir würden sagen, dass du bist jetzt wie ein Wolf. Sei mal ruhig, heul nicht so rum. Dann gibt es etwas, was diejenigen, die Vorträge geben, sich zu Herzen nehmen mögen. Es gibt einen Burunda-Vogel, der auf den Gipfeln des Himalayas lebt und also die ganze Zeit Theorie, was machen Vögel, spricht oder kräht oder was immer sie macht. Ein Burunda-Zuhörer ist jemand, der andere etwas lehren will, was er nicht selber gehört hat und praktiziert hat. Wenn du sprichst über spirituelle Dinge, sollten es Dinge sein, die du selber entweder tief aufgenommen hast und die du praktiziert hast. Wenn du das nicht praktizierst, was du sagst, ist es besser, du schweigst. Weil erst das spirituelle Wissen, was du praktiziert hast, den Effekt im Zuhörer erreicht. Jemand, der alles, was er hört, akzeptiert, völlig verblendet, weil er nicht weiß, was wichtig und was nicht wichtig ist, ist wie ein Bulle. Ein Bulle kann nämlich nicht den Unterschied feststellen zwischen köstlichen Weintrauben und vertrockneten Ölkuchen. Was ein vertrockneter Ölkuchen ist, weiß ich nicht, aber es muss entsetzlich schmecken. Du musst auch beim Hören, musst du, das gehört zu Manaha, zum Reflektieren, du musst die Dinge in die richtigen Dinge einordnen. Das ist sehr wichtig. Und nicht blind alles aufnehmen. Und jetzt kommt der letzte. Für heute jedenfalls. Das ist der kamelähnliche Zuhörer. Das Kamel hat die Eigenschaft, süße Mango stehen zu lassen und Zitronen zu essen. So ist auch ein kamelartiger Zuhörer jemand, der die sweeten Themen beiseite lässt und stattdessen einfach an normalen weltlichen Themen Freude findet. Hare Krishna. Jemand aber, der sich vor den Sprecher präsentiert mit gefalteten Händen, als ein Schüler, der im Vertrauen geboren ist, jemand, der sich verneigt, der unnötiges, müßiges Gerede vermeidet und der demütig ist, begierig zu hören, und jemand, der aufrichtig bemüht ist, über das nachzudenken, was er gehört hat, der es liebt, Fragen zu stellen und der rein ist und der Krishnas Devotis liebt. Jemand, der all diese Eigenschaften hat, wird von allen als der richtige Zuhörer bezeichnet. Also wenn ihr ein richtiger Zuhörer werdet, werdet im Vertrauen geboren, verneigt euch, vermeidet müßiges Geschwätz, seid demütig, sehr expert, begierig zu hören, aufrichtig bemüht, das, was ihr gehört habt, nochmal zu durchdenken, seid aufrichtig bemüht, Fragen zu stellen und seid rein und voller Zuneigung zu den Devotees, dann seid ihr der richtige Zuhörer. Hare Krishna. Das sind die Unterweisungen des Skanda Puranas. Fand ich auch noch ganz interessant und passend. Ich bin an ein Ende angelangt. Ich hoffe, dass ein paar Dinge dabei waren, die euch zum Nachdenken angeregt haben, sodass ihr mit etwas in eurem Gepäck, ja, sagen wir mal spirituellen Unterweisung in eurem Gepäck aufbrechen könnt. In eine sehr schöne Phase eures Lebens. Eine Phase, wo ihr dieses therapeutische Hören, hätte ich fast gesagt, wo ihr die Medizin, die spirituelle Medizin aufnimmt und mit großer Begierde praktiziert. Ich habe heute eine Medizin bekommen zur interzellularen und extrazellularen Entsäuerung des Menschen. Also wir haben erstmal darüber gesprochen. Viele Menschen sagen, dass der Mensch übersäuert ist und deswegen so sauer immer ist und so viel Krankheiten entwickelt. Und diese Medizin soll also wirklich ganz, ganz wirksam sein. Danach ist man ungefähr 20 Jahre jünger, wenn man es genommen hat, mit Garantie und so weiter. Und es ist keine Medizin, es ist einfach so Basenpulver und Kräutersägen und Bittersägen und alles Mögliche an Sägen. Ich habe da auch schon in der Vergangenheit drüber gehört und war jetzt sehr interessiert und habe mich selber studiert. Da gibt's so ein Anleitungsheft, wo gesagt wird, wie man's macht. Also zuerst eine Messerspitze, dann steigert man langsam auf einen gestrichenen Teelöffel und man macht es vor dem Essen und ein bisschen was anderes nach dem Essen. Ich habe gemerkt, in dem Augenblick, wo es mir wirklich wichtig ist, gesund zu werden oder das Problem der Versäuerung zu meiden, da werden mir diese Informationen plötzlich sehr wichtig. Ich möchte euch auch demütig heute bitten, euch mal die Frage zu stellen. Seid ihr schon da, wo ihr auf eurem spirituellen Weg sein möchtet? Die meisten von euch werden vielleicht sagen, wir sind auf dem Wege und das stellt uns sehr zufrieden, aber wir sind noch nicht angelangt. Wenn du anlangen möchtest oder weiterkommen möchtest, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass du diese neuen Dinge in dein Leben einführst, das, was du neu gehört hast. Der Mensch lernt dann am meisten, wenn er den eingezäunten Bereich dessen verlässt, was er gerade tut. Die Lernerfahrungen werden immer gemacht außerhalb dem, was man gewohnt ist zu tun. Wenn du hoffst, andere Ergebnisse in deinem Leben zu bekommen, aber weiterhin genau das Gleiche tust, was du vorher getan hast und in dem gleichen Bewusstsein, dann hast du ein inkorrektes Verständnis von Realität. Es ist wichtig, etwas Neues zu importieren ins Leben, eine Bemühung zu machen. Im Buddhismus spricht man davon, dass die beste Lernerfahrung gemacht wird, wenn man sich in den The Beginner's Mind versetzen kann, in den Geist eines Anfängers. Habt ihr schon mal gemerkt, dass ihr zu Anfang eures spirituellen Lebens so, man sagt im Englischen, fired up, so inspiriert und so in Flammen standet vor Begeisterung. Aber dann kann es sein, dass man ein bisschen in seiner Begeisterung nachlässt und einfach sich zufrieden gibt mit einem, sagen wir mal, Satz aus spirituellen Tätigkeiten, die man eigentlich immer macht. Es ist so unglaublich aufregend, so unglaublich, sagen wir mal, erhebend, wenn man wieder in die Anfangsstimmung kommt. Das heißt, die Stimmung, wo man etwas Neues kennenlernt und einführt. Das kann einen unglaublich schnell dazu führen, tiefe Erkenntnisse zu machen. Das heißt, unter Umständen auch, dass man sein Sicherheitsdenken mal aufgibt. In der alten Zeit wurde das gemacht auf Pilgerreisen, wo der Pilger ausgewandert ist aus der Normalität, auf der Suche nach Gott gegangen ist und dann, ja, irgendwo in einem Tal des Himalayas oder am Ufer der heiligen Ganga, eines Flusses, solche bereichernden Erfahrungen gemacht hat. Denkt mal zurück an euer Leben. Am meisten hat man gelernt, wenn man im Grenzbereich stand. Vielleicht im Grenzbereich in einer Beziehung, dass man eine Beziehung hatte und sich fragte, wie soll das weitergehen mit dieser Beziehung? Und ein bisschen aufgerüttelt war und dann aber neue Wege fand, aus alten Problemen zu kommen. In diesem Grenzbereich lernt man unglaublich viele Dinge. Man lernt auch Perspektiven, die man vorher niemals in Betracht gezogen hätte. So möchte ich euch ganz herzlich bitten, diese Punkte, die wir dort angeschrieben haben für euch, persönlich für euch mitzunehmen, nochmal zu lesen. Ich meine, wenn ihr die Bücher nicht alle habt, kann Sadhanandi euch bestimmt Fotokopien schicken. Oder so. Ihr könnt euch die ausleihen oder und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr für euch mal so einen kleinen Fahrplan machen. Meine private Lesezeit. Wie gehe ich mit den heiligen Texten um? Was ich euch empfehle, ist einfach, dass ihr einen Text, dass ihr euch ein bisschen Platz schafft im Leben. Das heißt, eine gute Zeit. Nimmt nicht so die Zeit, wenn der Tag gelaufen ist und ihr eigentlich fertig seid und der Geist schon so viel aufgenommen hat. So um 10 Uhr nachts lese ich noch, kommt meine Lesezeit. Nein, es sollte eine gute Zeit sein, die man am Tag hat, wo man wirklich aufmerksam ist. Eine sehr gute Zeit ist so am Nachmittag, weil wir sehr oft morgens, wenn wir unser Chanten fertig haben, sehr aktiv werden. Nicht so gut ist um die Mittagszeit, weil da die Energien also nicht gut sind für Wissensaufnahme. So von 12 bis 2 ist normalerweise nicht so gut in dem Rhythmus des menschlichen Lebens. Jedenfalls, wenn ihr eine gute Zeit gefunden habt, wo ihr auch ruhig seid, ich würde auch vorschlagen, wenn ihr von der Arbeit kommt, dann könnt ihr ja ein kleines Gentleman-Nickerchen machen oder ein kleines Lady-Nickerchen. Nicht? Und dann, wenn man ausgenickert hat, ist das ein deutsches Wort überhaupt, ein kleines Schläfchen gemacht hat, nicht? Dann ist man meistens frisch und hat die Tafel der Eindrücke so ein bisschen verarbeitet. Dann setzt ihr euch hin und dann kann man die Schrift nehmen, kann sich vielleicht ein bisschen sammeln, bevor man sie aufmacht, ein bisschen beten oder ein bisschen so im Bewusstsein in die Nähe Krishnas treten oder vor Krishna treten, so im Bewusstsein. Man kann ein schönes Bild vielleicht haben oder ein Räucherstäbchen anzünden oder irgendetwas, eine Kerze anmachen, um so ein bisschen sich selber mit einem kleinen Ritual zu zeigen, okay, jetzt lassen wir mal das andere und wir erzeugen eine Atmosphäre, wo wir mit Krishna zusammen sind. Und dann liest man. Und sehr wichtig beim Lesen sollte man es vermeiden, jetzt unbedingt Meilen zu fressen, also viele Seiten zu lesen. Dieses meilenfressende Lesen hat einen riesen Nachteil. Die meisten Leute, die heutzutage lesen, die kennen nur dieses meilenfressende Lesen. Die müssen so viel Information durchgehen. Ha, was so ein Mensch am Tag an Infos durchgehen muss. Und dann reicht es meistens nur noch aus, wenn sie lesen bei solchen Knüllern, wo auf jedem Paragraph eine Bombe hochgeht. Irgend solche unanspruchsvolle Schundliteratur. Ups, sorry, ich spreche ein bisschen Norddeutsch. Also etwa Unterhaltungsliteratur, sagen wir mal, gemäßigt. Das ist nicht gut. Die sind schon viel. No. Meilenfressendes Lesen ist nicht wichtig. Du liest einfach, bis du einen Punkt hast, der dich anspricht. Vielleicht musst du beim Lesen sogar eine Frage stellen. Berührt mich dieser Text jetzt gerade? Zum Beispiel, wenn man im Bhagavatam ist und man ist gerade nicht so wissenschaftlich aufgelegt und dann geht es also darum, wie sich ein Element aus dem anderen entwickelt hat und über die verschiedenen Zeitdauern, die verschiedene Zyklen im Universum andauern oder es geht gerade mal wieder über die tausend und so vielen Manus, nicht? Und die unterschiedlichen Ebenen im Universum und man hat gerade nicht so einen Bezug. Dann mach es sein, dass man bei dieser Art des Lesens, die ich vorschlage, nicht therapeutisches Lesen oder spirituelles Lesen, sagt, dieser Text ist geeignet, wenn ich mal einen Vortrag über den Aufbau des Universums geben muss. Also den brauche ich jetzt. Jetzt ist er nicht das, was mich berührt. Und dann wechselst du vielleicht die Sache. Worum es geht, ist wirklich, dass du beim Lesen in höheren Kontakt trittst. Und wenn dieser Kontakt hergestellt ist, dieser Kontakt mit Krishna, dann wirst du sofort das Gefühl haben, dass Krishna auf dem Lotus deines Herzens Platz nimmt. Und wie ich in der Eingangsvorlesung gesagt hatte, das kannst du fast mit einem EKG messen. Also wenn ein spirituelles Lesen macht, der wird nach mindestens 10 Minuten eine andere Perspektive haben. Er wird mit spirituellen Augen durch die Gegend, also durch sehen. Er wird mit spirituellen Augen sehen und sehr schöne Auswirkungen haben. Gut. Hare Krishna. Das meilenfressende Lesen, das ist sicherlich ein neues Wort im deutschen Sprachraum. Habt ihr jetzt einige Fragen, die euch bewegen? Tatgata. One person, war anyone else? Noch jemand? Patrick? und Analakshita. Ja, Padma, ich habe dich auch gesehen. Wir sehen, ob noch Zeit ist für dich. Ich habe normalerweise immer so drei Fragen. Tathagata, was ist deine Frage? Danke. Du hast über die Wichtigkeit gesprochen, täglich zu lesen. Worin besteht nun der Unterschied zwischen dem Lesen der Sanskrit-Texte und dem Lesen der Übersetzungen? Ein sofortiger Unterschied ist, dass diese Texte auf unterschiedliche Art und Weise zu dir sprechen. Die Sanskrit-Texte, die du als jemand, der nicht eine Sanskrit-Ausbildung gemacht hat, vielleicht nicht sofort verstehen kannst, wirken auf einer Schwingungsebene, kannst du sagen. Deswegen ist es gut, wenn du die Melodien so nach und nach lernst. Shrinvata Shadaya Nityam. Und die haben eine, ich will dazu mal sagen, eine therapeutische Wirkung, ungefähr so wie Medizin, wo du nicht genau nachvollziehen kannst, was macht die Medizin jetzt in mir und wie tut sie die Krankheit wegschaffen und das Immunsystem aufbauen zum Beispiel. Das ist also diese eine Art, wenn du Sanskrit-Texte hörst, du kannst das nicht verstehen, was die in dir bewirken, aber die Schwingung ist nichtsdestotrotz da. Ihr wisst ja von diesen aufsehenerregenden Versuchen von diesem Doktor aus Japan, der, ich habe da schon öfters drüber gesprochen, der ja Wasser beschallt hat und gemerkt hat, wie das Wasser tatsächlich andere Strukturen bekam. So Sanskrit, die Sanskrit-Rezitation ist sehr, sehr powerful. Wir haben das gemerkt am Gita Jayanti-Tag. Wer von euch hat Gita Jayanti gefeiert? Doch, ungefähr ein Drittel bis die Hälfte. Da haben wir tatsächlich mit ganz neuen Gästen ein Kapitel der Bhagavad Gita in Sanskrit rezitiert, also mehr, nicht eins, mehrere, ich glaube 10 Kapitel rezitiert. Und ich hatte so gedacht, als jemand, der so viel Vorträge gibt, oh mein Gott, das werden die niemals durchstehen. Es waren ganz neue Gäste, ich war in Köln zu Gita Jayanti. Und habe aber jetzt gedacht, ich habe jetzt einfach mal Vertrauen in die Schwingung. Und wir haben das rezitiert. Und am Anfang so ungefähr die ersten 15 Minuten habe ich wirklich gemerkt, es war ein Ringen in der Atmosphäre. Es ging wirklich darum, eine spirituelle Atmosphäre herzustellen. Und da war ein Ringen mit der Matre. Und ich wurde dann auch ganz nervös, was schlecht ist, wenn du der Rezitator bist, also der das rezitierst. Oh, die laufen mir jetzt alle raus, die Leute. Und dann habe ich aber die 15 Minuten durchgestanden, Tathagata. Mit habe ich wieder enthusiastisch gechantet. Und es war eine halbe Stunde, da waren wir drin. Alle, das waren ich weiß es nicht wie viel, der Raum halt brechend voll. Und wir haben gechantet und gechantet. Dann habe ich gesagt, sollen wir jetzt aufhören? Nein! Weiter chanten! Also weiter, dann haben wir weiter die Sanskrit-Verse rezitiert. Nicht? Also das ist eine spirituelle Schwingung, die da ist. Man kann sich das nicht erklären, aber es bereitet eine Atmosphäre. So, die Übersetzung ist halt etwas, die du eher nachvollziehen kannst. Nicht? Darin liegt ein Unterschied. Aber auch bei der Übersetzung möchte ich dich bitten, nachvollziehen wirst du das erst, wenn du diese drei Schritte machst. Hören oder aufnehmen reflektieren. Darüber meditieren und dann einen Kontakt zu Krishna aufnehmen. Hare Krishna. Wir hatten Patrick dann. Du kriegst ein Mikrofon, Patrick.
Du hattest gestern und heute wieder angesprochen, die Existenzangst, Angst und Tod, wie die sich in verschiedenen Formen äußern kann, auch in subtileren Formen.
Die Angst vor dem Tod ist die Urangst. Solange du diese Angst nicht behoben hast, wirst du die anderen kleinen Ängste niemals erfolgreich lösen können. Diese Angst schwingt ganz tief im Unterbewussten des Menschen drin und führt zu vielen, vielen Verdrängungen. Ein bevorzugter Verdrängung vor der Todesangst ist eine Kultur zu machen oder sich in einem religiösen System zu bemühen. Der Tod ist so absolut erschreckend, weil er alles, was sinnvoll erscheint, sinnlos macht. Alles ist vorbei, alles ist weg, alles ist verloren. Das Leben gleicht, wenn man es dem Tode gegenüberstellt, einer Tafel, wo alles ausradiert wird, alles ausgewischt wird, was du an komplizierten Überlegungen niedergeschrieben hast. So der Mensch versucht in dieser existenziellen Problematik Halt zu finden bei Kultur oder bei Glaubenssystemen, nicht? In denen er Sinn findet, in denen Tätigkeiten Sinn ergeben, in denen Tätigkeiten belohnt werden mit Anerkennung und so weiter. Die Angst vor dem Tode oder jede Art von Angst, so sagt uns das Bhagavatam, kann überwunden werden, wenn wir in Harmonie treten mit Krishna. Erst wenn wir aus der Harmonie mit Krishna treten, bekommen wir es mit der Angst zu tun. Der spirituelle Mensch sieht also, muss es schaffen, alles in Bezug zu Krishna zu sehen, auch den Tod. Meine Oma hat mir einmal gesagt, das war wirklich was Weises. Ich habe sie mal gefragt, so im Vertrauen, Oma, jetzt geht's in die Endrunde. So habe ich es nicht ausgedrückt. Wie sagt man das? Mit meiner Oma kann man Hamburger Deutsch sprechen. Also doch, ich habe über die Endrunde gesprochen. Aber natürlich, wisst ihr, ich spreche eigentlich ein anderes Deutsch als ihr. Wenn ich richtig Deutsch spreche, ist das Hamburger Deutsch. Und das wirkt wahnsinnig anstößig. Überall außerhalb von Hamburg. Da ist es normal. So, Oma, es geht zu Ende, habe ich dann so für eure Deutschverständnis. Hast du Angst vor dem Tod? Und sie sagte, nein. Leben und Tod sind wie zwei Hände Gottes. Jetzt bin ich in der einen Hand Gottes und dann tut er mich in die andere. Hare Krishna. Ich sagte, Oma, du bist in diesen Überlegungen schon weiter als dein Enkel. Sie sind sehr gut. Nicht in Beziehung zu Krishna. Die Dinge sehen. Dich selber in Beziehung zu Krishna zu definieren. Du bist eine ewige spirituelle Seele. Was könntest du da noch befürchten, Patrick? Was könntest du angesichts dieser, ein Kind der Ewigkeit, Patrick, was könntest du angesichts dieser so frohen und so starken Message noch befürchten? So Angst geht weg, wenn man die Dinge in Bezug zu Krishna bringt. Ich habe gestern eine Übung gemacht. Wir sind spazieren gegangen und da kam so ein wilder, wild kläffender Hund, der war allein im Wald. Und manchmal denkt man, denn diese Art von Hunde haben Tollwut. Also ein besitzloser Hund, der kam auf uns zu. Ich gedacht, was machen wir jetzt? Dann habe ich gedacht, well, der Hund ist ein Teil Krishnas, ich bin ein Teil Krishna. Krishna, es ist unter Krishnas Kontrolle. Und zum Schluss habe ich ihn mit Waldi angesprochen, weil er aus dem Wald kam. Also, die merken das dann auch, dass du in die Harmonie getreten bist. Waldi aus dem Wald, ja. Wie würde man das im Bosnisch sagen? Waldi? Also Schumi, nicht? Oder Schumo oder so? Ja? Schumi, ja. Schumi aus dem Schumi. Ja. Wir haben jetzt noch eine Frage übrig von ich habe es jetzt, Anna Lakshita. Ja, bitte, Anna Lakshita.
Vielleicht habt ihr das auch schon beantwortet, aber ich bin später gekommen. Und zwar ging es ja gestern, oder und mal ums Hören und ums Lesen. Das ist meine Frage. Soll man denn laut lesen? Hat man dann gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen? Oder wird das Skript laut oder alles laut? Oder wie?
Zu den zwei Fliegen. Prabhupada sagte einmal, als das ein Devotee zu ihm sagte, wir sind Vegetarier. Man kann besser sagen, hat man dann Ratha Yatra gesehen und gleichzeitig Bananen verkauft? Nicht? Also, das wäre das indische Äquivalent. Aber ich verstehe, was du ausdrückst. Zwei Ziele mit einer Handlung erfüllt. Also es wird in ganz vielen Traditionen und auch, so habe ich das am Anfang im Krishna-Bewusstsein auch gelernt, wurde gesagt, es ist gut, wenn du das, was du liest, laut liest, sodass du das eben hören kannst. Denn dieser Vorgang des Hörens, das also Klangschwingung durch den Kanal des Ohres, nicht so wie wir gewohnt sind, uns Wissen anzueignen über unser Gehirn und unser Denken und so weiter, dass es dann direkt zur Seele geht. Das ist die Idee dabei. Danach reflektierst du, aber erstmal hörst du. Anna Lakshita, ich habe das probiert und ich probiere es immer noch, aber bei mir ist es irgendwie so, ich kann mich nicht so gut konzentrieren, wenn ich vorlese, abgesehen davon, dass ich wirklich betont langsam vorlese, wie zum Beispiel, wenn man einen Text anderen vorliest. Ich habe eins gemerkt, wenn du in der morgendlichen Bhagavatam-Vorlesung, wenn man die Erläuterung durchliest, dann gucken die meisten abgelenkt zur Seite, weil es ihnen zu schnell geht. Die können nicht folgen, wenn es so schnell vorgelesen wird. Ich habe es auch bei mir gemerkt, wenn die Bhagavatam-Vorlesung ist und dann die Erläuterung kommt. Am Ende der Erläuterung weiß ich nichts, was in der Erläuterung war. Ich konnte es nicht aufnehmen, weil der es gelesen hatte, einfach zu schnell war für mich. Aber deswegen habe ich mir angewohnt, wenn ich so vorlese, das langsam zu machen, so zum Beispiel. Es ist die Pflicht. Pause. 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 Des klar denkenden Menschen. Das Srimad Bhagavatam von einer selbstverwirklichten Seele zu hören. Nee, und dann kann jeder, wenn du so einen Text liest in dieser Geschwindigkeit und mit diesen Betonungen und dass du Worte in Sinnkategorien hineinbringst, also liest und eine Pause machst und dann schaust du schon, wo ist das nächste, was du verbinden musst, dann gehst du wieder. So, dann kann man es hören. Nicht? Also Ich will mal so versuchen, die Texte zu laut zu lesen. An und für sich wird gesagt, es ist besser zu hören beim Lesen. Also, aber wenn das, du musst mal sehen, wie das funktioniert, wie du das aufnimmst. An und für sich wird das gesagt. Da hast du auch noch mehr drin. Du hast nicht nur hören und aufnehmen, gedanklich aufnehmen, sondern auch noch Kirtanam. Du chantest das ja noch. Drei Prozesse auf einmal. Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Ne? Oh. So. Schau aber, was funktioniert, weißt du. Man muss da sehen, wie man selber gestrickt ist. Hast du bestimmt schon gemerkt in deinem Leben. Das ist so wichtig, dass du die spirituellen Empfehlungen auf deine Situation anwendest. Das wurde hier auch gesagt. Ein Zuhörer, der einfach blind alles annimmt, ohne zu sehen, was ist wichtig und was nicht wichtig ist, der kommt nicht so weit. Du musst halt sehen, wenn du die Heiligen Schriften liest, dann geht es darum, dass das Herz berührt ist. Ne? Das ist das Wichtige. Und wie das jetzt genau gemacht wird, das ist eine Ermessensfrage auch zu einem gewissen Standpunkt oder zu einem gewissen Teil. Gut, Padma, ich bin jetzt genau eine Stunde zu spät. Erlaubst du mir, dass wir deine Frage parkieren und ein anderes Mal machen? Danke. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen bedanken. Ich wünsche euch ein schönes Seminar noch oder ein Sangha-Mela-Treffen. Bitte seid so gut um 7 Uhr idealerweise, also bei der Artig zu sein. Wenn ihr aber nicht, wenn ihr noch wichtige Gespräche führen müsst und sonst überhaupt nicht alles hinkriegt, was ihr euch vorgenommen habt auf der Sangha-Mela, dann reicht auch noch 19.30 Uhr. Nicht? Aber bitte spätestens 19.30 Uhr kommen. Alles Liebe und Gute und Hare Krishna!